Und schon sind wir im Thema. Das Thema ist Hoffnung. Und wir haben zwei Hoffnungsträger gefragt, also die Elfriede und den Jörg, gebeten, was zu erzählen aus irgendeiner Situation, wo sie was erlebt haben, was mit dem Thema Hoffnung zu tun haben. Elfriede, darf ich dich als erstes nach vorne bitten? Ich kann dich auch... Möchtest du es von hier erzählen? Pass mal auf, und dann stecken wir dir aber ein Mikrofon an.
Ja. Darf ich das? Na, ich denke, ich spreche laut genug.
Ja, wohl. Ich halte es so, ja?
Ach so? Na, das musst du aber lange halten. Naja, ich bin jedenfalls 39, bin ich konfirmiert worden und hat man ja auch schon ein bisschen von der Bibel erfahren. Und dann, dieser sogenannte Staat damals, der hat gesagt, du musst ins Land, ja. Und das war auch ganz gut. Mein Vater hat gesagt, beim Bauern, da kriegst du gut zu essen. Ja, es war nicht zum Schaden, man hat viel gelernt, Kameradschaft und alles Mögliche. Ja, und dann bin ich 1945, am 6.2., da war ich ja dann beschäftigt. Und mittags, da kam dann die Bombe, das war ja dann das Jahr, wo der Krieg begann. Und ich werde das Datum nie vergessen, es war der 6. Februar. Und das war ein herrlicher Tag, blauer Himmel, die Sonne schien. Wir sollten in den Luftschutzkeller gehen und da hat dann der Luftschutzwart gesagt, nein, hier ist es ziemlich voll, geht mal in den anderen, da ist noch die Reichsbank. Nein, haben wir Frauen gesagt, wir wollen zu den Männern bleiben, die wir kennen, die aus der Werkstatt und aus dem Büro. Naja, und das dauerte gar nicht lange, da krachte es furchtbar und ein Luftzug und das Licht ging aus und der Kalk rieselte von den Wänden. Ja, ein Glück, dass wir die Männer hatten, die haben uns ein bisschen getröstet, wir hatten ja solche Angst. Und dann nachher haben wir erfahren, in dem anderen Keller, durch den Luftdruck ist da die Mauer eingefallen, da sind welche erschlagen worden. War das nicht auch schon ein Schicksal, dass wir da nicht hingegangen sind? Jedenfalls war auf dem Hof ein riesengroßes Loch. Also wäre die Bombe vielleicht ein paar Meter weiter, wären wir verschüttet worden. Dann wäre das genau auf das Haus gegangen. Ja, das war schon das erste Mal, dass der Herrgott mich geschont hat. Dann habe ich einen Mann kennengelernt und dann 1949 haben wir geheiratet und dann sind wir viel verreist. Und 1964 sind wir nach Jugoslawien gefahren und das war jetzt damals auch mit der Küstenstraße, die war ziemlich kaputt, da musste man immer in die Berge und dann wieder runter, dann wieder die Küste, dann wieder hoch. Und wir sind bald bis Albanien, bis zur anderen Grenze gefahren. Auf der Rücktour, da hat mein Mann auch immer festgestellt, sein Gaspedal vom Auto, das verrutschte immer. Und dann guckte er nach unten, rechts war das Gebirge, links das Wasser. Und da habe ich gesagt, du kommst doch an die Wand heran. Und er guckt nach unten und dann zieht er das nach links. Ach, ein Glück. Dann hat er bei einem Weinberg, also Gott hat den Weinberg hingestellt und er geistesgegenwärtig hinein. Nun standen wir da, da kam die andere Wand. Ich habe so, und meine Sonnenbrille hat sich hier, jetzt hab gleich geblutet. Dann kam eine Frau die Landstraße entlang, das war eine Jugoslawin, die sprach aber Deutsch. Die hat gesagt, keine Polizei. Und das dauerte gar nicht lange, da kam so ein Lastwagen, da waren Männer drauf. Und hat so ein paar gesagt, los, holt das Auto raus hier. Und dann sollte mein Mann starten. Nö, sagte er, also das mache ich nicht. Naja, und die haben uns dann abgeschleppt und da hat sie mich erstmal versorgt. Und dann war in Split eine große Werkstatt. Und die Frau, die in der Kantine war, hatte ein Haus. Und da hat sie uns dann eingeladen, wir sollten. Nun fiel alles ab. Also ihr glaubt gar nicht, mein Mann hat sich so gedrängt, das Lenkrad ist dreimal gebrochen worden. Wir haben das später den Leuten gezeigt, die wollten das nicht glauben. Nicht? Naja, und nun sind wir da gut aufgenommen worden bei den Leuten Und da haben wir dann gesagt, wir kommen nächsten Jahr wieder. Die zwei Töchter waren das, die eine war Lehrerin und die andere, die war, konnte Deutsch. Ja, und dann, weil es so gut war, so nett aufgenommen, haben wir gesagt, im nächsten Jahr fahren wir wieder hin. Ja, und dann sind wir mit der Autofähre gefahren, bis nach Split. Und das war aber alles voll und vor uns fuhr auch ein Berliner. Und da mussten wir die ganze Nacht da auf der Bank zubringen, weil ja alles belegt war. Und dann morgens um 6 sind wir dann in Split gelandet und wir standen da unten, Mutter und Tochter, winke, winke und so. Naja, und dann hat die gesagt, wir fahren in eine Bucht, die Männer haben dann Fisch gebraten, die Mutter hat Salat mitgebracht, Kaffee und zu trinken. Wir waren wie eine große Familie und das hat uns so also beeinflusst. Ja. Und naja, das geht nachher dann. Jedenfalls war dann 1980, da ist mein Mann zu seinem Arzt gegangen, der hat gesagt, da ist eine am Reichstag eine Feldmission. Nicht heißt das so, Feldmission. Und da spricht der, ach, wie heißt denn der? Der spricht über das Leben. Ja, ein ganz bekannter, ich weiß es jetzt nicht, Moment. Naja, und das war so voll, das Zelt. Und wir sind so beschwingt nach Hause gegangen, was der uns da erzählt hat. Ja, und dann haben wir beschlossen, wir wollen eine Gemeinde haben. Und mein Mann, der war ja auch an der Blumener Straße, der war auch Baptisten als Kind, der war da in der Sonntagsschule. Ja, das war auch gar nicht so einfach, eine Gemeinde zu finden. Das war im Telefonbuch alles so umständlich da zu finden. Naja, und dann haben wir es gefunden, aber wir waren ein bisschen enttäuscht. Sickingstraße, zweiten Hinterhof. Und dann war eine Firma da, das stand da so. Naja, und wir wurden gut aufgenommen. Es war an dem Tag sogar ein Frühstück und wir trauten uns gar nicht, irgendwas zu essen. Naja, und nun sind wir denn da geblieben und 1994, da waren wir 45 Jahre verheiratet und da haben wir Volker gefragt, ob er uns segnet, da ich ja keine, damals war ja nicht mit Kirche und Brautkleid und so zu der Zeit. Ja, und da waren wir auch so angetan, die Kinder haben was gesungen und haben uns jeder eine Rose geschenkt und so weiter. Ja, dann haben wir eben beschlossen, wir werden uns dann taufen lassen. Und dann haben wir uns 94, also er hatte uns am 10.09.94 gesegnet und im November 94 haben wir uns taufen lassen und Axel war auch noch dabei. Nicht. Also es war sehr feierlich in der Kirche da am kleinen Wannsee mit Orgelmusik und hinterher noch Abendmahl, also es war sehr schön. Naja, nun bin ich schon so lange in der Gemeinde, aber am 29.11.2009 hat mich der Herrgott verlassen. Ich war hier im Café und da bin ich hingefallen und habe einen Oberschenkelhalsbruch gehabt. Ich konnte mich nicht mehr erheben. Und was wollte ich damit sagen? Ja, da hat mich Gott verlassen. Ist das in einer Gemeinde? Ich meine, Gott ist allgegenwärtig und ich weiß nicht, warum. Aber ich habe heute noch ein bisschen damit zu tun. Tja, das war's nun und die Gottlieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das war's jetzt.
Dankeschön. Können wir mal Danke sagen? Ja, danke für den langen, langen Lebensablauf. Das ist ja, sind ja tolle Erinnerungen, ja. Danke. Jörg, würdest du?
Ja. Ja, bei mir wird es nicht so lange. Ich lebe ja auch noch nicht so lang. Und möchte von einer Begegnung erzählen, wo ich Gottes Nähe und Hoffnung ganz stark gespürt habe. Und zwar am 18.05.2008, es gab davor ein paar Jahre, die waren ziemlich schwierig, weil eine Trennung in der Familie hatte, also ich in der Trennung war und die Kinder und wie das alles so werden soll und viel Arbeit und ein schwieriges Projekt und hatte so das Gefühl, ich bin jetzt kommen die schwierigen Jahre. So bis 30 ging das alles immer so leicht, ja, irgendwie mit Ausbildung und Studium und dann Frau kennengelernt und Wohnung ausgebaut, erst ein Kind, dann die Zwillinge und dann so irgendwie mit 30, 35 dann ja, ein Haus gebaut und dann irgendwie kam so ein Bruch und alles irgendwie ging in eine ganz andere Richtung. Am 18.05. dann war ich bei einem Gottesdienst und da ging es um den Psalm 23. Und das ist auch mein Konfirmationsspruch gewesen, also oder immer noch. Und das hat mich sehr berührt, weil es ging da sehr viel um Hoffnung und es ging um, ob ich wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Und dazu hat der Pfarrer ein Bild beschrieben von diesem Tal. Und dann aber, dass es eben nach oben, wenn man nach oben blickt, eben ins Licht geht. Und dieses sozusagen durchs Tal hindurchgehen und erleben, dass aber danach auch wieder, dass es einfach auch Hoffnung gibt und dass Gott da ist und Gott trägt, auch wenn man das Gefühl hat, oft man steht da ganz allein und es geht nicht mehr weiter. Das hat mich sehr stark berührt und hat mir viel Kraft gegeben und ich habe dann auch in dieser Gemeinde dann ganz viel Zuspruch gekriegt oder auch gebetet dann noch mit jemand und habe dort, hatte sich das irgendwie verändert. Also meine Hoffnungslosigkeit oder dass das eben nicht mehr funktioniert oder dass ich eben nicht weiterkomme, hat sich total verändert. Und so, dass mich das ja dann auch irgendwann hierher gebracht hat und dieser Entschluss dann nochmal diese Zeit, dieser Veränderung, dieser innerlichen Veränderung, die ich erlebt habe mit Gott in den Jahren, dann eben dazu führt, dass ich mich letztes Jahr habe taufen lassen und hier in dieser Gemeinde, auch diese Gemeinde als meine Gemeinde sehe. Auch wenn ich mal oft manchmal nicht sonntags da bin, weil ich die ganze Woche immer auch hier vor Ort bin und mit meinen Kindern natürlich auch Zeit verbringe oder an die Ostsee fahre. Einige kennen ja das Haus an der Ostsee. Und aber ich versuche halt immer, wenn es möglich ist, hierher zu kommen. Ich wohne ja auch in Karlshorst. Hier blieb es leider nicht so, die Wohnung. Im Moment ist ja immer eine weite Anfahrt, aber ich fühle mich verbunden. Spüre hier auch viel Gemeinschaft und Gottes Nähe. Ja, das
erzähle ich. Dankeschön. Ich lese aus dem Brief an die Römer von Paulus, Römer 5, Vers 1 bis 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber hinaus freuen wir uns. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Mirja, würdest du mal nach vorne kommen? Ich habe diese, wir haben eine Sprechmotette jetzt. Es gibt Zitate und Sprichwörter zum Thema Hoffnung. Ich würde das lesen, wo S dran steht, weil das mein...
Ich verstehe.
Ja. Dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hoffen und harren macht manchen zum Narren.
Ich hoffe auf das, was ich nicht sehe.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber auch sie wird sterben.
Hoffnung lässt Traurigkeit schwinden.
Wer mit der Hoffnung fährt, hat die Armut zum Kutscher.
Hoffnung ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung.
Hoffnung ist etwas für Leute, die unzureichend informiert sind.
Hoffnung ist das Winseln um Gnade.
Was wäre das Leben ohne Hoffnung? Ein Funke, der aus der Kohle springt und verlischt.
Welch ein Anker ist die Hoffnung?
Zweifel schläfert man ein, indem man Hoffnungen weckt.
Wer die Osterbotschaft gehört hat, der kann nicht mehr mit tragischem Gesicht herumlaufen und die humorlose Existenz eines Menschen führen, der keine Hoffnung hat.
Hoffnung. Wie wir gehört haben, scheint es radikale Verfechter der Meinung zu geben, man müsse hoffen. Und ebenso radikale Zyniker, die vor falschen Hoffnungen warnen. Zweifel schläfert man ein, indem man Hoffnungen weckt. Warnt geradezu vor dem Hoffen. Das Sprichwort, wer mit der Hoffnung fährt, hat die Armut zum Kutscher. Das Sprichwort hat mich daran erinnert, dass es mal jemanden gab, der sagte, Religion ist das Opium des Volks, Karl Marx. Aber Glaube, Liebe, Hoffnung, das sind die drei sozusagen christlichen Tugenden. Also was unterscheidet richtige Hoffnung von falscher Hoffnung? Ich zitiere nochmal Paulus von dem, was ich eben gelesen habe. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also Hoffnung, sagt Paulus, entspringt immer oder oft der Situation einer Bedrängnis. Diese lehrt uns, geduldig zu werden. Aber irgendwie stellt sie auch unseren Glauben auf die Probe. Denn wenn wir schwere Zeiten durchgestanden haben, dann haben wir uns bewährt und etwas gelernt, nämlich Hoffnung. Und was heißt jetzt, diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden? Sie wird nicht dazu führen, dass wir uns wegen ihr schämen müssen. Hä? Und warum? Weil sie der Liebe Gottes zu uns entspringt, die uns der Heilige Geist gibt. Ich muss das ja immer bis ins Kleinste aufdröseln, bis ich das dann auch verstehe. Also, Jesus hat sein Leben für uns gegeben, um uns die Schuld zu nehmen. Er hat sozusagen das Allerbeste für das Allerschlechteste gegeben. Das ist die Liebe Gottes. Gib das Allerbeste für das Allerschlechteste. Begreife diese Liebe, verinnerliche diese Liebe, lass dich von ihr erfüllen und du wirst auch die richtige Hoffnung haben. Warum? Wenn dich Gottes Liebe zu dir erfüllt, dann wirst du Gottes Pläne zu deinen Plänen machen. Dann ist es nicht mehr dein Plan, auf den du hoffst. Dein Plan, auf den du hoffst, kann scheitern. Gottes Plan, von dem wir natürlich immer nur einen klitzekleinen Teil eventuell begreifen, der wird sich erfüllen. Und dieses Hoffen hat nichts mit Stillhalten zu tun. Nicht einmal mit Schwachheit, sondern mit der großen Stärke, aber nicht meiner, sondern Gottes Stärke.
Ja, ich möchte auch noch ein paar Gedanken anfügen, die ich zu dem Text hatte. Sebastian und ich haben gestern ja recht kurzfristig den Gottesdienst übernommen. Und ich fand das gerade ganz interessant, weil ich bin an ähnlichen Punkten hängen geblieben, aber jeder hat ja so seine eigenen Worte, etwas auszudrücken. Deswegen möchte ich mich da gerne noch anschließen. Ja, mir ist auch zuerst eingefallen, dass Hoffnung ein zentrales Thema in der Bibel ist, beziehungsweise des christlichen Glaubens. Es gibt ja so drei Grundlagen, auf die sich der Glaube stützt. Das ist der Glaube selber und das ist die Liebe und das ist die Hoffnung. Das wird von Paulus an anderer Stelle auch noch mehrfach benannt. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass diese Dinge ganz wichtig für das sind, was wir glauben. Sie bilden die Grundlage oder eben auch nicht, aber dann wird es mit dem Glauben auch schwierig. Und Paulus sagt, dass jeder diese Hoffnung hat oder haben kann, der an Gott glaubt. Das ist eine ganz einfache Sache. Er führt das in den anderen Kapiteln auch noch mal ein bisschen genauer aus, wie das denn nun mit dem Glauben ist. Aber die Hoffnung, von der er spricht, ist die Teilhabe an der Herrlichkeit Gottes. Und das finde ich irgendwie super, weil das hört sich schon erstmal von den Worten her gut an. Das ist aber auch etwas, was auf Zukunft hin angelegt ist. Also das ist ja nichts, was man jetzt schon hat, sondern er spricht wirklich von der Zukunft, dass wir einmal bei Gott sein werden und an seiner Herrlichkeit teilhaben können. Ich meine, das ist auch manchmal relativ leicht, das zu glauben, weil, naja, das kommt ja später erst und so weiter. Aber es ist tatsächlich eine Hoffnung, die Christen haben können. Die Hoffnung hat nicht jeder. Was ich ganz stark auch in dem Text finde, das ist in dem Vers 3, was Sebastian auch vorgelesen hat, dass die Leute, die an Gott glauben, gerecht gesprochen werden. Finde ich eine sehr schöne Formulierung, gerecht gesprochen werden. Das ist auch noch mehr, als wenn man vor Gericht steht und freigesprochen wird, wenn es gut läuft, sondern man ist gerecht. Ja, und Gott sagt zu uns, du bist in Ordnung, du bist so richtig, wie du bist. Und das finde ich einen sehr schönen Zuspruch. Und wer das glaubt und wer damit Gott so im Gespräch ist, der, so steht es hier weiter, der hat seinen Frieden mit Gott gemacht. Und auch das kann nicht jeder von sich sagen, dass er oder sie Frieden mit Gott gemacht hat. Wir leben in einer Welt, wo es sehr viel Unfrieden gibt. Wenn man in die Zeitung guckt, findet man meistens schlechte Nachrichten. Und wir orientieren uns ja auch ganz stark an schlechten Nachrichten, aber das ist wirklich eine gute Nachricht. Der Knackpunkt für mich war der Vers 3 bei dem Text. Und zwar sagt Paulus da, ich lese das nochmal vor. Also unsere Hoffnung oder unsere Freude ist nicht nur darüber, dass wir an der Herrlichkeit Gottes teilhaben, sondern wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Also es ist ja schön, dass wir uns an der Hoffnung freuen können, dass wir an der Herrlichkeit teilhaben. Aber wir freuen uns auch darüber, dass es uns so richtig scheiße geht, sage ich mal in Deutsch. Da kann ich eigentlich nur sagen, wie bitte? Und frage mich dann natürlich, was hat Paulus denn gemeint und gedacht, wenn er sagt, wir freuen uns auch an der Not, die wir haben. Ich weiß nicht genau, an welche Not er dachte oder welche Not er und die Römer da erlitten haben. Ich weiß nur, dass die Gemeinde es auch nicht so leicht hatte miteinander. Das waren nämlich Leute aus unterschiedlichen Kontexten. Es waren Juden, die Christen geworden sind und Heiden, die Christen geworden sind, zusammen in einer Gemeinde. Sie kamen also ursprünglich aus gar keiner oder aus einer Religion, die die anderen nicht hatten. Und das ist dann im Miteinander richtig schwierig. Könnt ihr mal zumachen? Das wäre hilfreich. Danke. Also da die Unterschiedlichkeit der anderen annehmen, war, glaube ich, schon eine echte Herausforderung und die anderen zu akzeptieren. Das war sicherlich eine Not, die Paulus im Blick hatte, aber vielleicht hatte er auch noch was anderes im Blick. Bei sich selber allemal, Paulus hat ziemlich viel auf sich genommen und musste ziemlich oft schwere Zeiten durchleben, bis hin zu Todesnot. Also er ist da auch bedrängt worden und wäre häufiger fast gestorben, was am Ende dann wahrscheinlich auch so war, dass er nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Ich merke deswegen bei diesem Satz auch so auf, weil wir eigentlich alles dafür tun, dass es uns gut geht. Und wir vermeiden alles, was uns schlecht ergehen lässt. Also wir wollen keinen Mangel erleiden, wir wollen kein Elend erleben, weder bei uns noch bei anderen. Wir wollen, dass das Leben gut und schön ist. Und deswegen ist dieser Satz von Paulus schon ziemlich krass, dass er sagt, ja, wir freuen uns auch noch daran, wenn es uns schlecht geht. Begründet das dann damit, dass es uns lehrte, durchzuhalten. Und dann geht es so weiter, dann bewähren wir uns darin und das festigt unsere Hoffnung. Das finde ich gut, damit kann ich was anfangen. Und wenn ich darüber nachdenke, wo ich das im Leben schon erlebt habe, dann kann ich sagen, ja, wenn Menschen so sind, wie Paulus sie hier beschreibt, die durchhalten, die tatsächlich zu einer echten Hoffnung durchgedrungen sind, dann sind das Leute für mich, denen ich vertraue, die für mich eine Bedeutung haben, denen ich das abnehme, was sie sagen. Alles andere bleibt für mich ziemlich oberflächlich. Solche Menschen gibt es auch und ich finde das toll, wenn Menschen nicht nur so das Elend verdrängen oder es nicht haben wollen, sondern wirklich dorthin durchgehen und das zum Teil ihres Lebens machen, weil das Leben eben auch so ist. Ja, wenn ich so überlege, welcher Not bin ich ausgesetzt, dann fällt mir da erstmal gar nicht so viel ein. Wenn ich allerdings an uns als Gemeinde denke, fällt mir schon so manches ein, wo ich denke, ja, da erleben wir auch schwierige, vielleicht auch notvolle Zeiten. Und ich weiß nicht, ob jeder immer so Hoffnung hat. Wir sind ja gerade in so einer Umbruchssituation. Volker Tepp, unser Pastor, hört als Pastor hier bei uns auf. Finanziell sieht es schwierig aus. Wir waren am Freitag wieder bei Verhandlungen wegen unserem Haus. Jeder kommt mit seiner persönlichen Situation dazu. Manche erleben, dass sie Abschied nehmen müssen von Menschen, erleben, dass sie selber mit Krankheit oder mit irgendwelchen Widrigkeiten des Lebens konfrontiert sind. Und dann ist das schon nicht so einfach mit der Hoffnung. Was mir dabei hilft, hoffnungsvoll zu sein, ist, den Pessimisten nicht zu glauben. Das ist so das eine. Es gibt viele Leute, die können Dinge richtig schön schlecht reden. Das können wir als Deutsche übrigens auch besonders gut. Ich habe jetzt gerade in einer Zeitung so eine Umfrage gelesen, da wurden Leute zu mehreren Aussagen befragt und die haben immer gesagt, ja, früher war das alles besser und heute ist ganz schlimm und überhaupt ist das alles ganz schrecklich. Zum Beispiel mit der Ernährung. Viele Menschen glauben, dass wir uns schlecht ernähren. Das liegt wahrscheinlich an irgendwelchen Skandalen, Fleischskandalen. Ich weiß nicht, wie viel Pferd wir alle schon in unserem Leben gegessen haben, aber das ist einfach nicht wahr, dass das so ist, dass unsere Ernährung schlecht ist, sondern die war früher, war die schlecht. Heute ernähren wir uns sogar sehr gesund. Wir haben ganz andere Möglichkeiten heute. Und so gibt es verschiedenste Dinge, an die wir glauben, die aber destruktiv sind und nicht zum Leben verhelfen. Und deswegen möchte ich nicht den Pessimisten glauben, sondern ich möchte ihnen kein Gehör schenken, sondern das glauben, was realistisch ist und das, was mir Perspektive gibt. Ich bin nicht bereit, der Hoffnungslosigkeit Raum zu geben, sondern ich wünsche mir Perspektive für mein Leben. Und ich glaube, dass das auch gehen kann, weil ich mich auch ein Stück für Hoffnung entscheiden kann. Ich muss mich nicht von meinem Gefühl abhängig machen, dass ich jetzt schwere Zeiten erlebe. Das ist blöd. Ich fühle mich oft dabei auch nicht gut. Hoffnung heißt auch nicht, ich fühle mich gut, sondern ich habe eine Perspektive und das ist für mich ein großer Unterschied. Ja, und die Bibel, das, was Paulus sagt, ist auch tatsächlich eine Hilfe für uns, glaube ich, dabei, weil er genau nochmal erklärt, was es mit dem Glauben auf sich hat. Der Glaube selber erstmal und die Hoffnung, die damit verbunden ist, die wird uns geschenkt. Das Einzige, was wir dazu tun können, ist daran glauben, dass Jesus alles für uns getan hat und dass wir gerecht gesprochen sind. Das ist etwas, was ich mir selber gerne zusage und euch auch gerne zusprechen möchte, dass das ein Geschenk ist. Ja, du hast erzählt, das hattest du auf einmal, dieses Gefühl der Hoffnung, das ist toll, manchmal hat man das auch einfach, manchmal dauert das auch ein bisschen, manchmal muss man danach suchen, manchmal braucht man vielleicht Hilfe, aber Gott ist da und hat uns sowieso schon das Beste versprochen. Das wünsche ich mir für mich selber, für mein Leben, das wünsche ich mir für uns als Gemeinde, das wünsche ich eben persönlich und ich habe, weil das oft auch noch hilfreich ist, ein Bild sozusagen mitgebracht, ein Symbol, der das verdeutlichen kann. Ich habe kürzlich die Geschichte, oder das ist ein Text, auch als Liedern vertont worden, vom Mandelzweig gehört. Der Mandelzweig ist gedichtet worden von einem Mann, der in Deutschland geboren wurde, Jude war und deswegen aus Deutschland flüchten musste und ist dann nach Israel gegangen und hat von Israel aus erlebt, was seinem Volk, anderen Menschen, die er vielleicht auch kannte, passiert ist und hat natürlich eine sehr düstere Zeit erlebt und hat dann nach Hoffnung gesucht. Und ich zitiere mal, was er dazu geschrieben hat. Wenn ich an kalten Februartagen auf den Balkon vor meinem Arbeitszimmer trat, fiel mein Blick immer wieder auf diesen Mandelbaum, der bereits weiß-rosa Blütenblätter zeigte, wenn alle anderen Bäume ringsum noch winterlich kahl blieben. Wenn ich aber sehr verzagt und hoffnungslos dem kommenden Tag entgegenblickte, haben mich der Mandelbaum und seine geflüsterte Botschaft gestärkt. Ja, und daraufhin hat er dann einen Text geschrieben. Ich habe hier auch einen, keinen Mandelzweig, aber einen Zweig mitgebracht, der ja so anfängt zu treiben. Und ich glaube, man muss manchmal einfach genau hingucken, um das, was einem Hoffnung gibt, auch überhaupt sehen zu können. Und ich lese euch mal, das sind 4 kurze Strophen vor, die er dann geschrieben hat. Und es ist ein Lied, was man heute auch im evangelischen Kirchengesangbuch findet. Das ist von Shalom Ben Korin. Der ist auch sehr bekannt geworden nach der Zeit des Krieges. Kannst du spielen?
Also ich mache die Musik.
Okay. Ich sage noch ganz kurz, was mit ihm noch aus ihm noch geworden ist. Er ist später nämlich ein Friedensstifter geworden. Das sagt auch der Name. Er hat nämlich einen neuen Namen bekommen, Shalom Ben Korin. Und er hat sich als Botschafter, als Wegbereiter des christlich-jüdischen Dialogs stark gemacht. Ich kenne ihn selber nicht mehr. Der war ja dann auch so mehr so vor meiner Zeit. Aber ich habe den Namen schon häufiger gehört. Und das Lied ist ja auch relativ bekannt. Und jetzt lese ich es euch vor. Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, acht es dieses nicht gering in der trübsten Zeit. Tausende zerstapft der Krieg, eine Welt vergeht, doch des Lebens Blütensieg leicht im Winde weht. Freunde, dass der Mandelzweig sich in Blüten wiegt, bleibe uns ein Fingerzeig, wie das Leben siegt.